Manchester United have done all they can. That Rooney goal was enough for the 3 points. Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero! Forestieri. Here's Hulk! Delay!
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Radio England. Wir sind Leon Kaminski
und Robin Held.
Und es ist der Sonntagabend, wo wir aufnehmen, der 23.02. Und alle im deutschsprachigen Raum wissen, dass ja heute die deutsche Bundestagswahl stattgefunden hat. Und wir nehmen gerade diesen Podcast auf, unmittelbar nach den ersten Hochrechnungen und Prognosen. Und wir wissen natürlich auch, dass es jetzt vielleicht für den einen oder anderen in dieser Zeit etwas spannendere Dinge geben kann. Aber wir finden wiederum auch wichtig, dass es etwas anderes gibt außer Politik. Man muss sich auch aber so ein bisschen frei machen von diesen Dingen. Und wir glauben, dass da der Fußball super für geeignet ist. Und deswegen melden wir uns auch heute ganz regulär. Wollen aber trotzdem ganz kurz starten noch mit einem kurzen Thema, was wir vorher diskutiert haben. Und da sind wir auch nicht einer Meinung. Es geht nämlich darum, ob wir heute zum Beispiel etwas länger über die Bundestagswahl reden sollten. Was meinst du, Robin?
Ja, die Frage, die wir vorher hier ein bisschen diskutiert haben, ist, macht das Sinn, so Sachen zu vermischen? Kann man Politik hier überhaupt rauslassen oder muss man das sogar, um hier quasi einen Raum zu schaffen, wo man mal abschalten kann, wo es nicht um Politik geht? Also wäre es richtig gewesen, es hier gar nicht anzusprechen? Und irgendwie sind wir so ein bisschen in diese moralische, philosophische Debatte reingerutscht und haben uns ein bisschen drüber ausgetauscht und haben uns dazu entschieden, es anzusprechen, aber nicht in die Tiefe zu gehen und euch hier in ein, zwei Minuten spätestens auch nur noch mit Fußball zu nerven.
Ja, es ist wirklich so eine Frage. Also ich glaube, du denkst ja, dass man das eher machen sollte, was ich auch vollkommen verstehe. Ich denke ja, dass man das nicht machen sollte, weil es für mich einfach Räume geben muss, die frei sind von gewissen Dingen. Und ich finde zum Beispiel, Politik ist unfassbar wichtig, eines der wichtigsten Themen dieser Welt. Aber es muss auch wirklich freie Räume geben, wo Menschen sich einfach anderen Dingen widmen können. Und das ist für mich 1A der Fußball und der soll immer frei sein von, finde ich, politischen Fragen. Weil, wie gesagt, das kann Rückzugsraum sein. Aber ich verstehe auch jeden, der das anders sieht. Aber ich glaube, wir wollen das eher so halten, dass wir das so lassen. Und ich würde sagen, dass wir jetzt auch zum ersten Spiel gleich springen, oder?
Ja, machen wir. Haken wir den Politikteil ab. Ich glaube, wenn ihr da mehr Infos braucht, habt ihr im Moment ungefähr 774 Sender, Zeitungen und Plattformen, wo ihr das machen könnt. Hier geht es jetzt um Fußball und so starten wir auch und schieben das Ganze beiseite. Weil neben den ersten Hochrechnungen um 18 Uhr hatte ich einen zweiten Bildschirm offen, wo auch meine Hauptaufmerksamkeit lag, ehrlich gesagt. Ja. Und zwar bei City gegen Liverpool. Wir haben uns hier kurz vorher eben darauf vorbereitet, haben beide das Spiel natürlich geschaut. Und es war vor 2-3 Jahren das Spiel. Und ich muss sagen, es hat bei mir auch noch was ausgelöst. Ich habe mich wirklich darauf gefreut, auch wenn es natürlich mittlerweile leider nicht mehr die beiden Primus-Mannschaften sind der Liga.
Ja, es war ganz genauso bei mir. Ich habe die Wahl geschaut und jetzt auch das Spiel. Es wurde ein bisschen viel Bildschirm um mich rum. Deswegen habe ich dann auch irgendwann gesagt, okay, jetzt gucke ich noch das Spiel hier einfach ein bisschen konzentriert zu Ende. Mir ging es genauso. Ich muss sagen, das Flair ist einfach noch da. Ne? City gegen Liverpool, das ist auch Pep gegen Klopp. Das ist De Bruyne gegen Salah. Das sind die glorreichen Jahre dieser beiden Mannschaften. Aber ich finde, für mich ist es ein bisschen der Lack ab. Das ist für mich deswegen so, weil City nicht mehr das alte City ist, die sind einfach nicht mehr so stark. Und Klopp war dann für mich schon ein großer Teil dieses Duells. Also Slot ist wirklich ein super Trainer, macht super bei Liverpool, aber er bringt für mich noch nicht dieses Charisma, diese große Aura in diese Duelle rein.
Ja, vielleicht muss sich so eine Rivalität auch entwickeln. Also ich weiß gar nicht, ob ich ihm da irgendwie eine fehlende Ausstrahlung oder so zuschreiben möchte, auch wenn das im Vergleich zu Klopp natürlich schwierig ist. Ich glaube, das muss sich entwickeln, vielleicht mal ein paar persönliche Geschichten schreiben. Es muss ein Hin und Her geben. Das war natürlich bei Klopp und Pep einfach über Jahre etwas, was sich entwickelt hat. Und der Faktor fällt weg. Der Faktor, der auch wegfällt, ist, dass es das Duell ist um die Meisterschaft. Aktuell nicht der Fall. City kämpft eher Richtung Champions-League-Plätze, wollen unbedingt den 4. Platz in der Liga sichern. Und Liverpool als Tabellenführer natürlich hier sportlich auch Favorit. Erschwerend hinzu kommt, dass bei City Erling Haaland fehlt. Der steht weiterhin nicht zur Verfügung, hat auch schon beim Champions-League-Rückspiel gegen Real Madrid gefehlt. Da saß er noch auf der Bank, jetzt ist er gar nicht im Kader, sieht also nicht gut aus. Kurz noch zum Champions-League aus, wir wollen es hier nicht zum Riesenthema machen, Aber man war schon wirklich chancenlos im Rückspiel und ich glaube, das tut auch weh, auch wenn man sich sicherlich nicht Riesenchancen ausgerechnet hat.
Ja, ich glaube, man wusste da um seine Underdog-Rolle gegen Real, aber was dann Kylian Mbappé im Rückspiel gemacht hat, das war schon echt blanke Weltklasse. Ich glaube, spätestens jetzt ist der Mann so richtig angekommen in Madrid. Und das war schon wirklich große individuelle Klasse. Und man wollte jetzt hier in der Liga zurückschlagen, auch wenn da vielleicht Liverpool nicht der richtige Aufbaugegner ist nach Real. Weil ja, Liverpool ist gerade auch nicht in der besten Form, haben unter der Woche auch gegen Aston Villa nur unentschieden gespielt nach ganz früher Führung. Da hatte dann Darwin Núñez noch die riesige Siegchance, die er liegen lässt. Gab es auch so ein, zwei Verwerfungen, aber prinzipiell sind die noch auf Kurs, auch wenn so ein bisschen die Formkurve schon runter zeigt für die Reds. Ich habe mal geschaut, wie City eigentlich gerade drauf ist und ich habe gefunden, dass City seit Weihnachten in der Premier League Dritter ist hinter Liverpool und Arsenal. Also die haben da echt schon eine gute Serie auch hingelegt und Pep vertraut jetzt hier in der Startelf auf Kevin De Bruyne, seinen Altmeister, der ja auch nicht mehr ja, an seine Fitness-Levels rankommt von vor 3, 4 Jahren. Foden ersetzt Haaland so ein bisschen als Stürmer, auch wenn das sicherlich auch so eine kleine falsche Neun war. Dahinter Savinho, De Bruyne, Marmoush und Doku. Also sie setzen da schon eher auf Tempo, vor allem auf den Außen und bringen da zum Beispiel nicht einen Jack Grealish, nicht einen Bernardo Silva rein, sondern dann die schnellen Doku und Savinho.
Genau, Marmoush wird hier aktiv nicht in diese Rolle des Neuners gesetzt, sondern so drumherum spielt er den Achter, Zehner und Foden wirklich die meiste Zeit als falsche Neun vorne. Haben wir unter Guardiola auch in den sehr erfolgreichen Zeiten nach Aguero, so als er dann in diese Lücke gegangen ist, immer wieder gesehen, auch in großen Spielen. Deswegen hat mich das relativ wenig überrascht. Was ich spannend finde, Doku zuletzt nicht mit super viel Spielzeit, war ja auch mal angeschlagen. Ihn jetzt zu stellen gegen Trent Alexander-Arnold macht, glaube ich, super viel Sinn. Können wir auch gleich drüber reden, wie sich's im Spiel gezeigt hat. Aber das so zwei, drei Sachen, die mir aufgefallen sind. Auf der anderen Seite, das fand ich ziemlich spannend, so ein bisschen kopiert worden. Also auch Arne Slot setzt nicht auf eine Nummer 9, kein Gakpo, kein Darwin Núñez, sondern Curtis Jones. Also als falsche 9 wirklich mit der nahezu identischen Rolle wie Foden. Auf der anderen Seite spielt so ein bisschen die neuen Zehner-Positionen mit Szoboszlai, Luis Diaz und Salah natürlich alles sehr flexibel. Aber man muss sagen, Szoboszlai und Curtis Jones schon diejenigen, die das Zentrum besetzen. Und das ist durchaus ein Unterschied zu den letzten Wochen. Fand ich spannend, dass er sich so entscheidet.
Finde ich schon cool, die Entscheidung. Das ist echt ein bisschen was Besonderes, weil ich habe mir das so überlegt, was ist denn das jetzt eigentlich für ein System? Und ich war phasenweise wirklich bei so einem 4-2-2-2, dass du wirklich drei Zweierreihen vor der Viererkette hast. Dann eben mit McAllister, Grafenberg, dann die nächste mit Salah und Diaz, die auch natürlich dann so ein bisschen immer auf Außen schielen. Und dann noch Szoboszlai und Jones so vorne, die so ein bisschen zentral den 16er besetzen sollen. Hat auch ideal geklappt, können wir nachher noch ein bisschen drauf schauen. Aber du merkst ja auch, Slot denkt nach, Slot hat da auch andere Ideen und ist, was das angeht, auch kreativ. Und ich glaube, diese Kreativität, die mögen wir ja beide sehr.
Total. Also bei Pep schlägt es ja ein bisschen um. Er ist eher dafür bekannt, dann in dieser Kreativität ein bisschen auszuarten in den wichtigen Spielen. Arne Slot bisher genau das Gegenteil bewiesen. Ein sehr gutes Händchen mit seinen taktischen Entscheidungen. Und auch hier finde ich gut funktioniert. Beide, Szoboszlai und Curtis Jones, haben eine gute Figur gemacht. Aber lass uns erstmal reingehen, weil ich finde, dass das Spiel von Anfang an sehr eindeutig Richtung City ging, was Ballbesitz angeht, was Kontrolle angeht. Also Liverpool hatte keine großen Ambitionen, unfassbar hoch anzulaufen, viel Ballbesitz selber zu haben, sondern die haben schon abgewartet und City einfach mal machen lassen, was in den ersten 10 Minuten gar nicht so gut aussah. Die ersten Abschlüsse gingen dann an City, bis dann Mo Salah eintrifft und das Spiel Richtung Liverpool lenkt.
Ja, ich fand es auch einen ausgeglichenen Beginn mit leichten Überhängen für City, die mich da auch echt nicht überrascht haben, aber die das definitiv gut gemacht haben. Die hatten einen guten Schlachtplan, aber dann schalten sie halt wirklich kollektiv ab bei der Eckenverteidigung. Dann spielt Liverpool echt eine billige Variante. Also die ist natürlich super, weil die, wenn die klappt, fast sicher zu einem Tor führt. Sie spielen nämlich eine Ecke von links, quasi kurz, aber in den 16er rein. Szoboszlai kommt am Fünfer entgegen und spielt wirklich einen überragenden Ball, fast blind, links hinter sich, so an die Mitte des Fünfers, wo dann Salah viel zu frei steht und den Ball aufs Tor bringt, der dann noch abgefälscht wird und somit unhaltbar ist für Ederson. 1-0 nach 14 Minuten. Clevere Variante. Wie gesagt, wenn die klappt, ist die wahrscheinlich von großem Erfolg gekrönt, vor allem wenn dann am Ende der Kette ein Mo Salah steht. Aber das dürfen sie nie im Leben so verteidigen. Und das ist eben das, was wir häufig diese Saison bei ihnen sehen. Da fehlt die letzte Gier, die Konsequenz, um das dann auch in solchen engen Situationen einfach wegzuverteidigen und besser hinten zu verteidigen.
Ja, ich glaube auch, mir sind direkt zwei Sachen in den Kopf gekommen, auch so aus persönlicher Erfahrung. Also wir haben ja beide auch lange, lange Fußball gespielt. Und ich glaube, jeder, der es gemacht hat, weiß, wie schwierig dieser Ball von Szoboszlai ist. Also den technisch so exakt mit der Schärfe, mit dem Tempo rüberzulegen, auch in dem Winkel, in dem er steht, wirklich top. Und dann, klar, der Abschluss ist gut. Aber dass du am Elfmeterpunkt freistehst als Mo Salah nach einer Ecke, wo alle im 16er sind, das darf dir nicht passieren. Also da müssen wir City auch mit reinnehmen. Auch als jemand, der Fußball gespielt hat, du musst die Box abdecken. Du weißt, der Ball kommt in den 16er und dann so einen großen Raum zentral vom Tor freizulassen, ist nicht wirklich entschuldbar. Rico Lewis war es, glaube ich, der dann knapp nicht hinkommt, einfach zu klein, nicht wach genug, nicht schnell genug ist. War auch derjenige, der im Vorfeld zur Ecke den Ball verloren hat im Spielaufbau. Also Rico Lewis für mich hier doch Hauptschuldiger für diese Eckenvariante, aber grundsätzlich ein Aufteilungsproblem in der Box am Ende.
Ja, ich finde vor allem, Mo Salah freizulassen, das finde ich eigentlich verständlich nach einer Ecke, weil du denkst ja, wenn wir jetzt erstmal die größten Bedrohungen decken wollen, dann sind das wahrscheinlich Konaté, Van Dijk, also die, die mit dem ersten Kontakt, das heißt bei einem hohen Ball, gefährlich werden können. Aber du darfst halt auch den gefährlichsten Finisher vielleicht Europas gerade auf keinen Fall alleine lassen. Also selbst wenn der erste Ball, der erste Kontakt irgendwie mal runterfällt oder irgendwie weitergeleitet wird, dann ist es halt direkt ein Mo Salah, der dann gefährlich werden könnte. Und deswegen darfst du den halt nie im Leben so alleine lassen. Aber eine 25. Premier League-Tor jetzt schon, der Mann, der ist ja Wahnsinn. Also der macht ja auch immer andere Tore. Also mal sind es einfach billige Elfmeter, dann sind es wirklich Welttore, die einfach mal so reinschlänzt in den Winkel. Und jetzt hier steht er richtig, verwertet den auch, bringt den aufs Tor. Der Mann ist einfach wirklich ein Tausendsasser und der Erfolgsgarant. Ich lasse mir von keinem anderen was erzählen, dass es da andere Spieler gibt, die wichtiger sind. Es ist Mo Salah.
Du hast ja auch am Anfang so ein bisschen vom Duell gesprochen, Salah gegen De Bruyne. Und ich finde, was wir hier sehen, ist eine Machtdemonstration. Also wie fit Salah ist, welchen Einfluss der hat auf jedes einzelne Spiel, jede Woche, ist sensationell. Und De Bruyne kann das im Moment nicht mitgehen. Ist gerade in dieser Partie auch lange blass geblieben. Also mit Salah-Lob darf man einfach nicht sparen im Moment. Ist sensationell, was der abliefert mit den Zahlen. Das geht in eine Richtung, wo wir über Rekorde sprechen, Sachen, die noch nie passiert sind. Gerade wenn wir die Assists mit reinnehmen, das ist unglaublich. Aber in der Folge Liverpool nicht wirklich beflügelt vom Tor, sondern bleiben bei diesem anfänglichen Gameplan, stehen super tief, wenn City am Ball ist und überlassen City auch den Ball. Also viel, viel Ballbesitz für City. In der ersten Halbzeit sind es am Ende 68%, aber so richtig gefährlich werden sie nicht. Es gibt ein Abseitstor von Marmoush, wo er aber auch wirklich deutlich drin stand, es waren 1-2 Meter, sonst immer wieder Halbchancen, Distanzschüsse, die effektiv sind, ist Liverpool und sie kommen innerhalb dieser ersten Halbzeit mit 3 Schüssen, 2 aufs Tor, mit dem 2. aufs Tor eben auch zum 2-0, diesmal ist es andersrum, Salah legt ab auf Szoboszlai und sie revanchieren sich quasi, Salah mit Assist und Tor. Selbiges gilt für den Ungarn Szoboszlai.
Ja, auch ein spannendes Tor, wie ich finde. Langer Ball von Trent, der da einfach so einen Raum hinter Salah sieht. Die beiden verstehen sich ja mittlerweile einfach blind. Und dann macht Salah wirklich so clever gegen Guardiol, der natürlich physisch ihm mindestens eine Klasse überlegen ist. Aber er rempelt ihn dann noch irgendwie so weg vom Ball im Strafraum, sodass er auf jeden Fall in den Ball kommt. Und dann weiß Salah einfach, aufgrund seines niedrigen Körperschwerpunkts reichen so 1-2 kleine Wackler gegen den größeren Guardiol, dass der aus der Balance kommt. Und das schafft dann Salah eben diese 2-3 Meter Platz, die er dann nutzt für den guten Ball auf Szoboszlai, der dann wirklich super cool einschiebt und einfach Ederson verlädt in die falsche Ecke. Dann ist er der Ball auch unhaltbar. Also irgendwie so ein typisches Liverpool-Tor auch, ne? Also Salah gewinnt den Ball, spielt dann noch einen guten letzten Pass und dann ist der Ball einfach drin. Und du fragst dich, ja, das ging jetzt irgendwie zu einfach. Aber das ist ja echt ein Muster. Also diese langen Bälle häufig und dann irgendwie Richtung Salah, da schießt er entweder oder legt ihn nochmal ab. Also das ist echt ein Muster, was irgendwie so blöde einfach aussieht, aber was anscheinend keiner wirklich besser verteidigen kann.
Ja, weil du individuelle Klasse hast, die sensationell gut ist. Du hast das 1 gegen 1 von Salah beschrieben. Wenn du so einen langen Ball spielst und Salah kriegt irgendwie seinen Fuß an den Ball, dann wird es gefährlich. Und klar, am Ende kannst du dieses an sich simple Muster auch besser verteidigen. Aber wenn es so gut umgesetzt ist, würde ich da gar keinen so großen Vorwurf machen. City hatte viele Situationen, wo sie ähnliche Konstellationen gut wegverteidigen. Hier eben mal nicht. Und wenn dann Szoboszlai aus der Position frei zum Abschluss kommt, ist das Ding eben drin. Kurz danach kam dann unten eine Einblendung, das als allerletzten Politikeinschub, wo ich mich auch vorher gefragt hatte, ob es wohl thematisiert wird während des Spiels, aber das als kleiner Nachtrag. Sky hat sich dazu entschieden, die Bundestagswahlprognosen unten einzublenden, wurden dann kurz einmal vorgelesen und dann ging es wieder zum Sportlichen. Also fast vergleichbar mit unserer mit unserem Tun hier Richtung Politik. Aber damit war es das.
Hat Schmieso noch irgendwas zu den Hochrechnungen gesagt? Oder?
Nur vorgelesen.
Okay, ja, gut. Auf jeden Fall ging es dann mit 2-0 in die Halbzeit. Und ich weiß nicht, wie es für dich stand, aber für mich war das Ding damit durch. Weil ich wusste einfach, da kommen vielleicht noch so ein paar kleine Chancen hinten drauf für beide Mannschaften. Aber mit einem 2-Tore-Vorsprung, das lässt sich Liverpool nicht mehr aus der Hand nehmen.
Nee, und die sind einfach so eiskalt. Und auf der anderen Seite lassen sie so wenig zu. Ich war mir auch sehr sicher, das war's. Dieses Problem, dass City nicht in den 16er kommt, war für mich so der entscheidende Knackpunkt des Spiels. Ich hatte das Gefühl, dass Liverpool sich aktiv auf das Fehlen von Haaland so eingestellt hat, dass man einfach extrem viele Leute Richtung Mitte zieht, um dieses Kombinationsspiel zu unterbrechen. Weil wenn du offensiv spielst mit Marmoush, Foden, De Bruyne, Nico Gonzalez, Savinho, du weißt ja, dass diese Kurzpässe kommen, diese schnellen Kombinationen. Und wenn du den Raum einfach so eng machst, wie Liverpool das tut, dann hast du nur die Chance, weit auf außen zu spielen, da mal was zu reißen oder eben Distanzschüsse oder Flanken, die eben keinen Abnehmer finden bei der Personalkonstellation. Also ein bisschen outcoached, sehr simples Mittel, tief stehen, tiefer Block, enge Linien, ist aber am Ende exakt aufgegangen, was dann dazu geführt hat, dass diese 8 Schüsse in der ersten Halbzeit wirklich vornehmlich aus der zweiten Reihe kommen und allesamt tendenziell ungefährlich waren.
Genau so war es. Hast du jetzt noch irgendwelche Gedanken zu Liverpool? Also wir haben gesagt, sie sind gerade eigentlich nicht in dieser besten Form, sind jetzt aber schon so erwachsen mittlerweile, dass die einfach ins City-Stadion gehen und sagen, okay Leute, wir brauchen jetzt hier nicht die 50% Ballbesitz, uns reichen nachher auch irgendwie 35, aber wir warten einfach auf unsere Momente, verteidigen hier solide und wir wissen, wir haben vorne die Knipser, die die Tore schießen. Uns fehlt eben nicht unser Haaland. Das wäre dann Mo Salah. Und das reicht einfach, ne? Also so eine gewisse Abgebrühtheit, eine Erwachsenheit und vielleicht auch einfach die clevere Marschroute vor der Partie.
Ist für mich eine Zusammenfassung von der Arne Slot-Zeit. Ich finde, das Team wirkt so erwachsen, so abgezockt, so taktisch gut eingestellt. Die gehen einfach kein Risiko ein. Auch in anderen Spielen, dann wird einfach wieder defensiv gewechselt. Sie nehmen Risiko raus. Und diese Balance zu finden, das gelingt im Moment on point und hier in so einem Spiel wie gegen City auswärts, wo City gerade so ein bisschen auch einen Aufwind hat, viel Qualität auf dem Feld hat, das so zu kontern, war schon beeindruckend. In der zweiten Halbzeit ging es dann genau in dem Schema weiter. Es gab noch einen vermeintlichen dritten Treffer für Liverpool, da war es dann aber hauchdünn abseits, deswegen zählte der nicht. Und insgesamt war dieser Sieg eben nie gefährdet und das ist das, was im Moment Liverpool auszeichnet. Ob es jetzt als abgezockt oder meisterschaftswürdig betitelt, ist am Ende egal. Sie haben das und dieser Sieg war ungefährdet.
Wir haben wie immer für euch auch noch ein paar Zahlen vorbereitet. Und die sind echt sehr, sehr interessant, wie ich finde. Am Ende hat Liverpool nur 33,9% Ballbesitz gehabt. Das ist der niedrigste Wert in einem Premier League-Sieg für sie seit 2003, 2004, also schon historisch geringer Ballbesitz, der am Ende aber für sie genau das richtige Mittel war. Und Arne Slot hat es in seiner ersten Saison geschafft, Pep in der Liga zweimal zu schlagen. Der letzte, der das geschafft hat, war Jürgen Klopp 15-16. Also auch dahingehend ziemlich, ziemlich gut von ihm. Und noch was zu Mo Salah, was wirklich absolut unglaublich ist. Er hat jetzt schon in dieser Premier League-Saison 41 Torbeteiligungen und das sind nur 6 hinter dem Allzeitrekord von Alan Shearer und Andy Cole, die beide bei 47 stehen. Und er hat noch ganze 11 Spiele zu bestreiten. Also es müsste mit dem Teufel zugehen, wenn Mo Salah diese Saison nicht den Allzeitrekord knackt.
Ich hoffe, er schafft's. Ich hoffe wirklich, er setzt seiner Zeit in der Premier League damit die Krone auf und holt sich auch noch diesen sagenhaften Rekord. Es läuft in dieser Saison einfach alles zusammen. Und eben auch in so Spielen, das ist nicht wie Haaland, der letzte Saison häufig gegen einen Gegner, gegen schwächere 3-4 Tore gemacht hat, sondern Salah ist in jedem einzelnen Spiel da und gefühlt am meisten in den schwierigen, sammelt auch hier wieder 2 Scorer gegen City. Chapeau, habe ich nichts anderes zu sagen als das. Ich würde gerne noch einen Spieler von City loben. Ich habe jetzt zweimal volle Spielzeit City gesehen, gegen Real und gegen Liverpool, also auf absolutem Top-Niveau. Und ich habe einen Neuzugang gesehen, der hatte diesen rabenschwarzen Anfang bei City. Aber wie der jetzt verteidigt, wie der sich gegen Real, auch gegen den Vinicius teilweise behauptet hat und jetzt verteidigt hat, Kusanov ist in meinen Augen ein Riesenverteidiger. Und wenn der weiter Erfahrung sammelt, der bringt alles mit, um einer der Besten der Welt zu werden. Also der ist mir persönlich ganz, ganz stark aufgefallen. Ich finde ihn richtig gut, den Jungen.
Ja, ich glaube, die wissen schon, warum sie dann so einen Jungen holen, auch für die Ablöse. Die haben da einfach schon vorher was gesehen. Und ich muss sagen, ich mag ihn auch. Er wirkt noch so ein bisschen ab und zu wie so ein Rohdiamant, wirklich, wo du schon siehst, dass der absolut toll und wirklich Spitzenklasse werden kann. Aber wo noch so ein bisschen Hand angelegt werden muss. Aber wenn das einer schafft, dann ist es wirklich Pep. Und bei den Ausfällen, die sie ja auch gerade haben, da kann das auch nur gut tun, wenn der Junge da sofort reinkommt und strahlt. Am Ende war es einfach ein wirklich eiskalter Sieg von Liverpool hier im Klassiker, im neuen Klassiker quasi gegen Man City. Und sie schieben sich damit an der Tabelle weiter nach vorn. Und wir schauen jetzt auf ihren größten Rivalen im Titelkampf, weil wir eben heute auch auf eine finale Message hinaus wollen, was den Titelkampf in dieser Premier League-Saison angeht. Und zwar schauen wir auf das Spiel zwischen Arsenal und West Ham. Und man muss es ja sagen, das Spiel war eigentlich vor dem Liverpool-Spiel. Und somit hätten die Gunners mit einem Sieg auf 5 Punkte ranrücken können auf Liverpool. Und das, obwohl den Gunners quasi die ganze Offensive momentan ja ausfällt. Da haben wir ja wirklich horrende Ausfälle mit Saka, Martinelli, Havertz, Gabriel Jesus. Das müssen sie jetzt auffangen. Und jetzt ging es hier gegen West Ham und gegen Graham Potter, der seine Mannschaft hier nicht so aufgestellt hat, dass man hier absoluten Zaubertanz von West Ham erwarten konnte.
Das ist ein ganz ekliges, ganz konservatives 5-3-2. Also hinten eine Fünferkette mit guten Zweikämpfern, dann das Dreier-Mittelfeld mit Ward-Prowse, Edson Alvarez und Suchek. Das sind alles keine Offensivkünstler. Die sind einfach nur da, das Spiel eng, kompakt zu machen und schwierig für den Gegner. Und ganz vorne vertraut man dann auf die individuelle Qualität von Kudus und Bone. Und das war der Matchplan. Vielmehr muss man dazu nicht sagen. Natürlich auch angepasst an die Schwierigkeiten, die Arsenal hat. Auch sie, ähnlich wie bei City, ohne richtige Neuen. Mikel Merino hat diese Rolle diesmal auch ja, mehr oder weniger erfüllt. Also ähnliches Konzept, Spiel eng machen, Flanken erzwingen, weil es gibt keinen Zielstürmer. Gelöst hat Arsenal, das finde ich trotzdem noch mit sehr viel Qualität. Also wenn man sieht, dass Trossard, Navanieri trotzdem in der Startelf stehen, Raheem Sterling kommt von der Bank, da ist schon Tiefe drin, obwohl die 4 vermeintlich besten Offensivspieler natürlich im Moment fehlen.
Ja, und insgesamt haben sie halt auch nur 5 Ausfälle, ne? Wenn man das jetzt mal mit nur beschreiben will. Und davon sind aber trotzdem 4 dieser Offensiven und Tomiyasu noch aus der Defensive. Also da trifft sie wirklich konzentriert in einem Bereich ihrer Mannschaft, da trifft sie wirklich knüppeldick. Und deswegen ist es für mich auch eigentlich nicht kompensierbar. Sie hätten den Stürmer holen müssen, haben wir letzte Woche schon durchgekaut. Wir gehen ins Spiel rein, in dem Arsenal, du hast es gesagt, wirklich nach guten Lösungen immer wieder gesucht hat. Die haben sie auch gefunden, haben wirklich extrem viel Aufwand betrieben. Auch das kennen wir von ihnen. Am Ende kamen sie auf 68% Ballbesitz. Das ist fast genau der gleiche Wert, wie ihn City hatte gegen Liverpool. Trotzdem West Ham immer wieder gefährlich, wie ich fand, über Konter. Und die gingen dann meistens über rechts und dann über einen Mann, und zwar über Aaron Wan-Bissaka, der ja schon fast totgesagt wurde auf der Insel, dass der nichts mehr taugt. Bei United wurde er nicht mehr für gut genug befunden, dann ging er nach West Ham. Und ich muss sagen, er macht sich. Und vor allem diese Fünferkette, die halte ich wirklich extrem gut geeignet für Aaron Wan-Bissaka.
Ja, und genau mit so einem Lauf, den du andeutest, ist es dann auch Wan-Bissaka, der in der Mitte Bone findet mit einer Flanke. Eine von 8 zum Vergleich. Arsenal hatte 28 in diesem Spiel. Aber West Ham mit Wan-Bissaka das einzige Team, das dann auch eine Flanke verwerten konnte. So fällt eben das Tor mit Bone in der Mitte, der nur noch einköpfen muss. Und dann bringen sie es einfach über die Zeit. So simpel ist das. Das war kein Zauberfußball. Sie haben das Rad nicht neu erfunden, aber waren im Konter sehr gefährlich. Haben vorne eben einfach Qualität. Kudus und Bone haben beide immer wieder gute Aktionen gehabt. Und wenn du dann Leute hast, die dir so eine Flanke spielen und hinten das gut wegverteidigen, kann das schon reichen. Und am Ende geht es dann für mich auch in Ordnung. Der große Aufwand von Arsenal wird nicht belohnt, weil ihnen einfach die Durchschlagskraft verständlicherweise im Moment fehlt.
Das war schon ein spannendes Spiel, wie ich finde, weil das Tor, können wir noch ganz kurz in die Fehleranalyse auch reingehen. Calafiori kommt da einfach nicht in den Zweikampf gegen Wan-Bissaka, ist da immer 3, 4 Meter weg von ihm. Da musst du auch gar nicht da sein, finde ich. Also, was macht es dann für einen Unterschied, wenn du da bist oder nicht? Und dann Bowen in der Mitte wirklich sträflich alleine. Also, da ist Rice, da sind noch andere, die Innenverteidiger, aber da ist Bowen wirklich, wirklich sträflich alleine. Klar, er ist kein Kopfballmonster, aber den traut man ihm dann schon zu, den Kopfball. Und dann gab es vielleicht noch die spielentscheidende Szene nachher, nach 73 Minuten, als Miles Lewis Skelly, wer war es denn? Es war Kudus, ne? Als er Kudus von den Beinen geholt hat an der Mittellinie, als nämlich Kudus ihm den Ball abnimmt und dann war auch der Keeper zu weit vor dem Tor, Raya. Und dann hat Lewis Skelly noch den letzten Ausweg gesehen, den muss ich jetzt hier stoppen. Gab zuerst eine gelbe Karte als taktisches Foul. Dann hat sich der VAR eingeschaltet und gesagt, nee, das war schon eher eine Notbremse und das wäre eine ganz klare Torchance gewesen. Und dann gab es auch für mich folgerichtig die rote Karte. Das war schon der 5. Platzverweis für Arsenal in dieser Saison. Also haben da definitiv zu viele Platzverweise schon gesammelt. Und dann in Unterzahl das Ding gegen West Ham zu drehen, ist ihnen nicht gelungen. Hatten danach noch ein paar Chancen durch Gabriel und auch durch Trossard, die aber alle vereitelt wurden. Und am Ende schaffen sie es eben nicht, das Ding noch zu drehen. Und das ist ihre erste Heimniederlage in dieser Saison. Waren zuletzt generell 15 Premier League-Spiele ungeschlagen. Ich habe auch noch ein paar spannende Zahlen hier rausgesucht. 50% von Arsenals Schüssen in diesem Spiel wurden geblockt von West Ham. Also das zeigt erstmal, dass die Qualität der Schüsse nicht sonderlich hoch war, aber auch, dass West Ham wirklich mit allem, was sie hatten, verteidigt haben und sich in jeden Schuss reingeworfen haben, wo es ging. Jarrod Bowen macht sein 50. Premier League-Tor. Herzlichen Glückwunsch. Tolle Bilanz für ihn. Und Graham Potter, der neue West Ham-Trainer, schlägt Arsenal auswärts mit 3 verschiedenen Teams. Mit Östersund, mit Brighton und mit West Ham. Nimm das.
Östersund ist stark. Den hatte ich nicht auf dem Schirm.
Ja,
Ja,
natürlich.
am Ende reicht's. Die rote Karte auch für mich 100% richtig. War eine klare Notbremse in meinen Augen. Ist ja beim letzten Mal oder vor einigen Wochen auch schon vom Platz geflogen. Das Ganze wurde noch annulliert. Diesmal hat er seine rote Karte. Luis Skelly muss die jetzt wohl auch absitzen. Das wird sich nicht mehr ändern. Und ich fand es am Ende ziemlich bezeichnend, wie händeringend man bei Arsenal im Offensivspiel Ødegaard gesucht hat, der auch immer wieder gute Lösungen gefunden hat. Aber es fehlt einfach vorne an Vollstreckern, an Leuten, die den Ball über die Linie schieben. Und das fehlte dann. Es hat kein Standard irgendwie gereicht, um den Ball mit Glück irgendwie aufs Tor zu bringen und dann auch ins Tor das Ganze am Ende verdient. Und wirklich Big Points auch für West Ham, die ja mit Tabellenplatz 16 auch nicht so weit weg sind von der gefährlichen Zone, auch wenn man jetzt mit 8 Punkten Vorsprung auf die Wolves, die noch einen drunter stehen, ein ganz gutes Polster hat.
Ja, und 13 auf Ipswich, ich denke mal, das waren wirklich die Big Points, die sie auch nicht eingeplant hatten und die ihnen jetzt da ein ganz dickes Polster zu den Abstiegsrängen verleihen. Mein Fazit ist trotzdem, das war es endgültig für Arsenal. West Ham begräbt Arsenals letzte Titelhoffnungen hier in diesem Spiel durch diesen Upset, durch diese schon dicke Überraschung. Am Ende waren es natürlich die Offensivausfälle, die ihnen jetzt dort das Genick brechen. Aber was wir auch schon aus den letzten Spielzeiten von ihnen kennen, am Ende verlieren sie immer gegen die Mannschaften, wo du nicht verlieren darfst und lassen da zu viele Punkte liegen. In den großen Spielen überzeugen sie mich wirklich häufig, aber dann, wenn es gegen Ende der Saison geht, dann haben sie viel zu viele Spiele, wo sie immer Punkte liegen lassen gegen so Mittelmannschaften. Das ist hier auch wieder der Fall gewesen und jetzt schon 11 Punkte auf Liverpool, mit deren Abgeklärtheit und Routine. Das war es für mich endgültig.
Arsenal hat noch ein Spiel in der Hinterhand. Also wenn sie da einen Dreier holen, sind es 8 Punkte. Das nur zur Einordnung für euch daheim. Ich bin aber dabei. Also wir haben das Ganze hier auch schon sehr, sehr früh, vielleicht auch fälschlicherweise damals zugemacht und haben gesagt, Liverpool wird es wohl holen, gerade als City so Federn gelassen hat. Ja, aber Nottingham und Arsenal sind einfach nicht auf der Höhe. Ich finde, das war ein richtig guter Spieltag, um das Meisterschaftsrennen zusammenzufassen. Die einzige erwachsene, meisterschaftsreife Mannschaft stand in Liverpool auf dem Platz und die haben so gespielt, alle anderen im Moment leider nicht. Leider aus Spannungssicht, weil auch ich muss sagen, das war's. Ich glaube nicht, dass wir hier nochmal einen spannenden Endspurt sehen.
Ja, irgendwie auch schade, muss ich sagen, weil wir alle hoffen ja auf enge Zweikämpfe, auf enge Duelle. Und jetzt sieht es so aus, dass am Ende doch wieder eine Mannschaft einsam seine Runden zieht. Das war ja nicht immer so, weil zum Beispiel Arsenal die letzten Jahre auch schon bessere Fights hingelegt hat. Das war ihnen einfach nicht möglich. Jetzt ist die Frage, was machen wir daraus? Also, wenn wir jetzt zu diesem Fazit kommen, Arsenal schafft es wieder nicht, die Premier League zu holen. Das war jetzt nicht der erste Anlauf. Sie haben, was die Nettoinvestitionen angeht, echt ein hohes Invest getätigt die letzten Jahre mit Arteta, der es aber geschafft hat, seine Mannschaft da oben zu halten und da oben zu etablieren in den Champions League-Rennen, Top 3, Top 4, aber der einfach nicht den nächsten Schritt gehen kann. Und wir alle wissen, City wird sich nicht auf Platz 4, Platz 5, was auch immer wird, ausruhen im Sommer. Die werden den Kader mächtig umkrempeln. Pep bleibt. Pep weiß, wie Veränderungen, wie Umbrüche gehen. Und dann wirst du im nächsten Jahr auf jeden Fall wieder ein stärkeres Man City haben, wenn dann noch andere Mannschaften von unten nachkommen. Wer weiß. Auf jeden Fall, es wird nicht leichter für Arsenal. Und ich muss einfach echt sagen, dass ich das für nicht gut genug halte. Also ich wurde ja extrem angegriffen. Was ist extrem? Ich wurde ja ein bisschen kritisiert für meinen Vorstoß so gegen Mitte, Anfang der Saison, als ich sowas schon habe kommen gesehen. Und ich meinte, ob Arteta auf lange Sicht im Job bleiben kann, wenn er halt Jahr für Jahr die Premier League nicht holt, weiß ich nicht. Anscheinend ist ihr Anspruch eher so Zweiter, Dritter, sich da zu zementieren. Aber wenn sie wirklich dauerhaft dieses Ziel haben, Meister zu werden und das unbedingt erreichen wollen und Arteta es einfach nicht schafft, ist er auch niemand, der sich frei machen kann von Kritik. Und das muss er dann auch aushalten, finde ich, wenn dann um seine Position gestritten wird, weil das ist bei anderen Trainern genau das Gleiche.
Ich habe kurz nach Abpfiff ein Statement gelesen, wo drin stand, dass Aston Villa, dein Team, der Meistermacher sein könnte für Liverpool, weil sie das Angebot in der Wintertransferphase für Ollie Watkins von Arsenal abgelehnt haben. Ich würde gern wissen, was ist dein Bauchgefühl? Würde ein Ollie Watkins in dieser Mannschaft spielen? Natürlich war zu dem Zeitpunkt Kai Havertz noch fit. Glaubst du, das hätte gereicht? Glaubst du, ihnen fehlt nur dieser eine Stürmer, diese garantierten 15, 20 Saisontore?
Nee, also am Ende waren es definitiv die Ausfälle auch von Saka und Martinelli. Ich mache mal eine andere Aussage. Ich glaube, wenn Saka und Martinelli fit geblieben wären und Arsenal hätte Watkins geholt, wär das für mich zumindest ein ganz enges Rennen geworden. Also die hätten auf jeden Fall noch aufgeholt, weil Watkins, finde ich, passt da vorne ideal rein. Ich will überhaupt keine Werbung machen. Es könnte mir nichts ferner liegen, weil ich Watkins wirklich für einen tollen Spieler halte, der unbedingt auch bei uns bleiben soll. Aber Watkins passt nun mal super in dieses Power-System Arsenal rein. Der läuft wahnsinnig viel, ist fleißig gegen den Ball. Ist nicht dieser klassische Wand- oder Mittelstürmer, den sie vielleicht auch gar nicht unbedingt brauchen. Ich glaube, wenn die fit geblieben wären und Watkins da vorne drin gespielt hätte, wäre das eine ganz andere Kiste gewesen. Aber ne, wie schon Lothar Matthäus damals meinte, wäre, wäre Fahrradkette.
So nehme ich. Ich bin insgesamt ein bisschen zwiegespalten. Also ich verstehe diese Analyse, dass sich dieses Zeitfenster gefühlt ein bisschen schließt. Man hat diese Phase gehabt, wo man ganz, ganz, ganz eng dran ist und jetzt rutscht man ein bisschen runter. Gleichzeitig geht Liverpool einen Schritt nach vorne, wirkt richtig solide. Du hast City, was sich neu aufstellen wird, mit den Granden, die wohl bleiben, Haaland, Pep. Ich verstehe, dass so die Grundkonstellation schlecht ist. Aber ich finde, das Fundament, was Arteta geschaffen hat bei Arsenal, das könnte reichen. Also diese Abwehr, die ist sensationell gut. Ich habe es nicht nochmal rausgesucht, aber ich meine, sie sind immer noch die stärkste Abwehr der Liga, sind brutal gut nach Standards. Und wenn du dieses System behältst, wenn du einen Ødegaard, der für mich Top 3 Spieler dieser Liga ist, hältst als Zehner, du hast wieder alle Leute fit und holst eine Nummer 9, die passt. Ob das jetzt ein Watkins ist oder ein Isak, wo ich auch gelesen habe, dass wohl Interesse besteht. Wenn du in dieser Größenordnung reingehst, warum denn nicht? Also ich glaube nicht, dass sie richtig weit weg sind. Und auch wenn die Umstände schwieriger werden, ich sehe sie durchaus in der Wettbewerbsfähigkeit, auch in den nächsten Jahren noch um den Titel zu spielen. Also ich sehe es ein bisschen positiver auch mit Arteta.
Aber glaubst du, dass die Liverpool mittelfristig schlagen über eine ganze Saison? Ich glaube das nicht.
Ich kann es mir vorstellen. Also Liverpool ist doch einfach in der Entwicklung, vielleicht in der Kaderstruktur ein weiter. Du hast mit Van Dijk, Salah Leute. Ich weiß nicht, wie viele Saisons die noch auf dem Level sind. Und Arsenal hat jüngere Leistungsträger. Also ich glaube schon, dass du so in den nächsten 2, 3, 4 Jahren die Chance hast. Ja, ich sehe das Fundament gut genug.
Aber du meinst, dieses Investment von 70, 80 Millionen für den Mittelstürmer, das musst du einfach tätigen, ne? Also wird ja auch nicht günstig. Was kostet es ein Watkins? Was kostet ein Ishak? Ishak ist definitiv eine andere Preiskategorie noch als Watkins, ist ja auch ein gutes Stück jünger. Aber alleine schon Watkins würde ja unter 60, 65 Millionen nichts gehen.
Ja, aber es ist doch die eine große Baustelle. Ich glaube, alles andere ist top besetzt. Du hast seit Jahren diese Planstelle offen. Wir haben es hier x-mal gesagt, selbst wenn Havertz fit ist, du brauchst einen zweiten, du brauchst einen richtigen Neuner. Und dann finde ich 60 Millionen bei dem, was im Moment ausgegeben wird, vertretbar. Wenn es Isak wird, wovon ich nochmal deutlich mehr überzeugt wäre, sprechen wir gleich noch drüber, sensationeller Spieler.
Kriegen Sie
der nicht. Der würde natürlich dreistellig kosten, dann wird es richtig rappig. Ja. Ich bin mega gespannt, was kommt. Wirklich, ich freue mich drauf. Und die Kaderplanung ist für mich halt fast abgeschlossen. Das ist für mich so ein bisschen der Unterschied. Mhm. Ich glaube nicht, dass da ein Umbruch kommt. Aber ein Neuner sollte kommen.
Ja, sie haben halt schon mal dieses dreistellige Millionen-Investment getätigt damals mit Rice, ne? Also sie haben ja auch schon eine Ansage gemacht. Wenn ihr uns dazu zwingt, dann machen wir das. Dann scheuen wir uns nicht davor. Und vielleicht sehen sie sich hier nochmal dazu genötigt, dass sie dieses 100-Millionen-Paket schnüren. Ob das trotzdem ausreicht für Ishak? Wie wir alle kennen, die Besitzer von Newcastle, die brauchen nicht unbedingt das Kleingeld. Die sitzen da auf reichlich Öl und so weiter. Die brauchen das nicht. Ich bin echt gespannt. Aber ich glaube, angreifen werden sie auf jeden Fall. Und sie müssen es auch, weil unser Fazit, der Titelkampf ist diese Saison für sie vorbei. Wir schauen auf ein drittes Spiel, auf das ich mich jetzt vor allem sehr, sehr freue, wenn ich mal ein bisschen auch persönliche Freude hier zum Ausdruck bringen darf in diesen trockenen Zeiten. Aston Villa gegen Chelsea. Villa in eigentlich keiner guten Phase, wobei ich das ja hier jede Woche sage und schon so ein bisschen zu pessimistisch mich selber finde ab und zu, aber es ist einfach so. In der Liga kommen sie nicht richtig aus dem Quark. Zuletzt ja auch 4 Spiele sieglos und so weiter. Und jetzt hier Chelsea, die ja auch abfallen, definitiv. Die wurden schon mal als Meisterkandidat gehandelt am Anfang der Saison. Mittlerweile sind sie so zurückgefallen auch. Also jetzt hier so ein Kampf um Europa, vielleicht noch in Richtung Champions League, aber wahrscheinlich eher nicht. Und Unai Emery stellt hier offensiv auf und die Offensive hat es richtig in sich. Also die ist schon richtig geil, kann einfach mal sagen. Rodgers, Asensio, Ramsey und Watkins, nachher kommt noch Rashford rein, das ist schon eine Sterne-Offensive.
Es ist seit langem mal wieder so, dass ich richtig Lust habe, Villa-Spiele zu sehen, weil sich da was tut. Also offensiv, ich finde, es ist ein anderes Spiel. Du hast jetzt mit Asensio, Ramsey, Rodgers für mich so 3 Zehner-Spielertypen in der zweiten Reihe. Hast aber eben auch die Möglichkeit, mit Leon Bailey, Malen, Rashford eher klassischer die Flügelbahn zu besetzen. Also was die in der Breite gemacht haben, was sie für aufregende Spieler haben. Also einen Asensio und Rashford in Topform, wenn die nochmal an ihr Leistungsmaximum kämen, dann sky is the limit. Also das waren ja sensationell gute Spieler in ihrer besten Zeit. Und die jetzt wieder zu sehen, so ein bisschen im zweiten, dritten Anlauf, ich finde das einfach spannend und schalte deswegen gerne ein. Aber auch auf der anderen Seite. Also ich muss sagen, Chelsea-Spiele, auch wenn sie jetzt relativ viel verlieren, Punkte liegen lassen, ich gucke es schon noch gerne. Also wenn vorne Palmer, Nkunku, Pedro Neto auflaufen, Jackson fehlt schon, also sie versuchen zu kompensieren, diesmal durch Enzo Fernandes, der so in dieses Quartett vorne aufrückt, als Zehner hat er die meiste Zeit gespielt, da fehlt schon was, aber es ist immer noch so viel Qualität.
Ich sehe es genauso, die beiden Offensivreihen, die sind wirklich pures Gold, dann hast du einen Reece James gehabt, der hier so ein bisschen weiter vorne als sonst spielen konnte, der so rechter Sechser eher. Und ja, ich war echt gespannt und los ging's mit einem wirklich furchtbaren Start aus vielerlei Hinsichten. Trevor Chalobah musste ausgewechselt werden für Chelsea, das war schon mal nicht gut. Und dann wurde es für mich noch schlimmer, weil Chelsea in diese Frustphase eigentlich rein, ne? Chalobah musste gerade direkt runter nach irgendwie, keine Ahnung, 7 Minuten. Und dann führen die auch direkt, weil Enzo Fernandes das 1:0 schießt nach 9 Minuten. Pedro Neto macht es gut auf rechts außen, wurde als Neuner aufgeboten, aber weicht mal hier nach rechts aus. Geht gegen Madsen in den Zweikampf. Der Holländer kommt da wirklich gar nicht nah. Ähnlich wie Calafiori vorhin bei Arsenal. Dann spielt Neto den scharfen Ball rein und dann muss Fernandes nur noch über die Linie drücken. Ich will mal ganz kurz was zu Ian Madsen sagen. Ist ja auch kein Unbekannter im deutschsprachigen Raum, weil er bei Dortmund sehr gut war. Ich mag den Mann nicht. Kommt jetzt vielleicht okay. Wieder so ein bisschen, kommt ein bisschen gerade raus. Aber ne, ich kenne ihn jetzt nicht persönlich, aber was er spielt bei uns diese Saison, mag ich einfach nicht. Kommt defensiv in keinen Zweikampf. Hat, glaube ich, noch keine einzige Flanke irgendwie gestoppt. Also ist da wirklich auch eine richtige Schwachstelle, wenn es irgendwie um Flanken auf den zweiten Pfosten geht. Und offensiv liefert er auch nicht mehr ab bei uns. Und jetzt hat er hier mal Digne ersetzen dürfen, der eine Pause bekommen hat. Eine ganz wichtige Pause. Aber hat es da wieder überhaupt nicht gerechtfertigt.
Ja, schon auch ein teures Missverständnis. Also ich finde den Spieler an sich super spannend. Dortmund auch. Die wollten ja die Kaufoption ziehen. Villa ist hingegangen und hat gesagt, ach Quatsch, Kaufoption, wir bieten nochmal deutlich drüber und haben ihn dadurch nur bekommen. Also man ist da ja auch finanziell ein bisschen ins Risiko gegangen und bisher geht es überhaupt nicht auf. Für mich ein ähnlicher, in Anführungsstrichen, Spielertyp wie Digne, beide mit Ball sehr gut, können viel, viel kreieren, sind sehr clever im Kombinationsspiel. Ich würde sagen, intelligente Verteidiger, aber halt insbesondere mit Ball. Und ich finde, gegen den Ball sind beide noch ein bisschen schwach. Marz natürlich nochmal deutlich unter Digne und mit der fehlenden Spielpraxis bin ich dabei. Es funktioniert nicht, trotzdem bin ich Fan. Hätte ihn vielleicht dann lieber bei Dortmund gesehen, weil bei Villa ist es nichts.
Ja, ich finde, Madsen ist einfach kein Verteidiger. Das denke ich mir immer wieder. Der ist vielleicht irgendwie sowas wie ein defensiv denkender Linksaußen, aber auf jeden Fall für mich kein Verteidiger, sei es drum. Diese ganz frühe Führung für Chelsea hätte ihn eigentlich Auftrieb verleihen sollen. Hat es auch die erste Phase ein bisschen gemacht. Ne? Also Chelsea war da ein bisschen besser. Auch wieder sehr unglücklich bei Aston Villa, dass dann Tyrone Mings in der ersten Halbzeit ganz früh wieder runter musste oder kurz in der zweiten Halbzeit, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall Mings musste wieder runter, verletzt. Bogart kam für ihn drauf und Emery wechselt in der Halbzeit. Rashford ersetzt Ramsey auf links außen. Definitiv eine Auswechslung, die sich bezahlt machen sollte, weil nach 57 Minuten eben dieser Marcus Rashford einen Ball im Strafraum noch bekommt, der von Cash reingegeben worden war. Er legt ihn vors Tor auf Asensio und der schiebt dann ein. Also Rashford auf Asensio, die beiden Neuzugänge, die beiden Leihspieler kombinieren. Und man sagt ja, man soll sich nicht in Leihspieler verlieben. Aber ich glaube, dann ging es so langsam los, dass der Villa Park gedacht hat, okay, schon ein sehr cooles Duo.
Ja, macht doch einfach Spaß. Und ich glaube, wenn du es beim 1:1 noch nicht geschafft hast, so ein bisschen dich zu verlieben in die beiden Jungs, dann ist es kurz vor Ende passiert. Weil exakt dieselbe Konstellation, Vorlage Rashford, Tor Asensio, bringt hier den Heimsieg. War auch ganz viel Torwartunvermögen von Jürgensen mit dabei. Der Volley-Abschluss von Asensio eigentlich nicht gefährlich. Aber kommt aufs Tor, war eine halbhohe, ziemlich feste Flanke von Rashford. Also eigentlich nicht dankbar zum direkten Abschließen. Asensio nimmt ihn, kriegt ihn irgendwie aufs Tor und Jürgensen lässt ihn durchrutschen und dann ist der Jubel riesig und diese Einwechslung von Rashford hat sich so bezahlt gemacht, sammelt hier 2 Scorer-Punkte, 2 Assists, im 1-gegen-1 wirkt der richtig gut. Ich finde auch, ich weiß nicht, mit der Neuen auf dem Rücken, der wirkt auch einfach gefährlich. Also ich finde, wenn du ihn so zuguckst, er ist spritzig, er ist schnell im 1-gegen-1, das sieht so aus, als hätte er Spaß am Fußball und im Moment sprechen die Ergebnisse dafür. Auch Emery hat sich ja unfassbar positiv zu den beiden und auch nochmal mit Sonderlob zu Rashford geäußert.
Und es war irgendwie keine Überraschung, dass sobald Rashford United wieder verlässt, er aufblüht und ein anderes Gesicht zeigt. Das war jetzt die ersten Spiele nicht unbedingt so. Also da habe ich gedacht, er ist noch so ein bisschen gefangen in seinem United-Hirn. Aber so langsam hat er, glaube ich, ein besseres Hirn, ein Aston Villa-Hirn. Und ist wieder positiver. Du merkst ja, er geht auf die Gegenspieler zu, er geht ins 1-gegen-1, will da Tempo aufnehmen, will die Abschlüsse haben oder auch hier gut vorlegen, wie wir das da mal gesehen haben. Deswegen muss ich sagen, jetzt schon ein guter Transfer. Sie haben die Kaufoption, die ja nicht allzu hoch ist. Trotzdem ist sie für mich noch ein bisschen zu hoch. Also wenn du jetzt denkst, was würde Aston Villa nachher dazu bewegen, diese 45 Millionen ungefähr dann auszugeben, dann müsste er für mich schon so auf seine 7, 8 Tore kommen. Die hat er jetzt noch nicht geschossen. Deswegen, das könnte spannend werden. Für Asensio haben sie leider keine Kaufoption. Aber Asensio, also über den wurde ja fast überhaupt nicht gesprochen, hast du das Gefühl gehabt. Der hat ja, glaube ich, irgendwie knapp 20 Titel gewonnen mit Real Madrid. Also auch absurd viel. Der Mann, was er technisch drauf hat, was er mit dem Ball machen kann, ne, der verliert keinen Ball. Ich würde nachher sagen, Asensio kann der Königstransfer werden, wenn es Rashford nicht wird. Also Asensio macht hier zwei Tore, war, wie ich fand, im Spiel mit Ball super wichtig.
29 Jahre alt, im besten Alter, wurde in Real Madrid, bei Real Madrid und in Paris ausgebildet, hat dort Erfahrung gesammelt, mit den besten Spielern der Welt trainiert und so spielt er auch. Also mich wundert es nicht, weil ich fand ihn schon immer gut, wenn man ihn gesehen hat, auch bei Real, wenn er von der Bank kommt. Und was der jetzt für einen Impact hat, auch als Zehner aufgeboten, noch innerhalb dieses Trios mit den meisten zentralen Ballaktionen und da gehört er hin und wenn du seine Qualitäten richtig einsetzt, ist das ein Plus für jede Mannschaft und mich freut es einfach, diesen genialen Fußballer jetzt mal wieder viel auf dem Platz zu sehen. Warum nicht? Also wenn er jetzt wirklich einschlägt, vielleicht findet man irgendwie nach der Saison eine Lösung, ihn trotzdem langfristig zu halten. Ich würde es nicht ausschließen.
Würde mich auch sehr freuen. Durch dieses Ergebnis robbt sich Aston Villa wieder an Chelsea dran im Kampf um die europäischen Plätze. Hat ein Spiel mehr, also 27 Spiele absolviert und liegt einen Punkt hinter Chelsea. Und wir schauen noch ganz kurz vor unserem Überblick auf eine weitere Begegnung. Wir machen also heute quasi vier Spiele. An diesem Wahlsonntag machen wir einfach mal ein Wahlgeschenk heute an euch, wie es die Parteien vielleicht auch machen werden. Und wir machen noch ganz kurz weiter mit Newcastle gegen Nottingham Forest, weil es auch ein extrem wichtiges Spiel war im Kampf um Europa und vielleicht sogar um die Champions League. Nottingham nach wie vor dort mit guten Aussichten, aber Newcastle kommt dran und mit einem Sieg war es klar, dass Newcastle den Abstand weiter verkürzt. Und es war Nottingham, die hier den besseren Start gefunden haben. Callum Hudson-Odoi schießt das Tor nach 6 Minuten mit einem Weitschuss und dann in der Folge Newcastle aber deutlich besser und schlagen wirklich wie eine Macht zurück.
11 Minuten, 4 Tore, habe ich so lange nicht mehr gesehen. Ich habe nur eine halbe Stunde dieses Spiels gesehen und alle 4 Treffer von Newcastle waren da drin. Danach musste ich weiter, musste ausmachen, aber es hat sich so gelohnt.
Schwach.
Also es hat so, ja, fair, es hat so viel Spaß gemacht, dem beim Fußballspielen zuzugucken. Von einem Miley, der, glaube ich, das erste Mal wieder in der Startelf stand, der macht das erste Tor, ist immer noch 18 Jahre alt, war ja der Durchstarter der letzten Saison. Den wieder zu sehen, fit, wie er die Bewegung macht, wie er abschließt, das war wirklich richtig gut. Und danach spielen sie sich einfach in Rausch. Die Tore sind schön rausgespielt. Über Isak müssen wir noch mal reden, weil er sein 50. Tor für Newcastle macht. Das ist unglaublich, weil er dafür nur 76 Spiele gebraucht hat. In 76 Spielen 50 Tore. Ich hoffe, ihr könnt das greifen. Das ist unfassbar gut. Das ist eine richtig, richtig gute Quote. Insbesondere, wenn du überlegst, dass er mit Newcastle eben nicht bei City und Co. spielt und trotzdem ist kaum einer besser in dieser Statistik.
Nur Shearer bei Newcastle, also quasi
Richtig?
nur diese Newcastle-Ikone, die das schneller geschafft hat als Ishak. Also was der für eine Saison spielt, unglaublich. Und der kann ja auch alles, ne? Also der kann köpfen, der kann schießen, der kann rennen, der kann dribbeln, hat eine Körpergröße, die die meisten Neuner gerne hätten. Was für ein Stürmer, unglaublich. Also ich will auch einfach mal da vielleicht bei ihm bleiben, weil wir alle reden Mo Salah immer groß und auch zu Recht und Haaland, aber was ein Ishak da leistet, ist einfach phänomenal. Es ist wirklich phänomenal.
Ist es. Macht hier 2 Tore, 1 per Elfmeter, wo er relativ frech auf die Mitte schießt. Torwart ist dann sogar noch dran, Ball geht aber in die ins Tor. Zweite Tor dann einfach richtig gut, auch wie er Sachen kreiert. Also sein Impact auf Newcastle wahrscheinlich ähnlich wie Salah bei Liverpool. Ich freue mich drauf, wenn der nochmal woanders spielt. Ist so ein bisschen, finde ich, auch Opfer seiner Umstände. Also als Schwede bei Newcastle hat er einfach nicht die Riesenlobby. Ich glaube, wenn der nochmal den nächsten Schritt geht zu einem richtig großen Verein, kann er diese Anerkennung bekommen, weil under the radar ist das aktuell der formstärkste und beste Stürmer der Premier League und jeder hätte den gerne auf der Neun. Jeder. Und diese Tore, die er macht, ich glaube, er steht jetzt bei 19 oder 20 Saisontoren, das ist Top-Level. Das ist so wie
19.
Chris Wood, den wir hier überragend loben. 19 Tore, es ist richtig stark.
Ja, für Chris Wood war es ja auch die Heimkehr nach Newcastle, seinem alten Verein. Und insgesamt muss ich sagen, enttäuschend für Nottingham. Klar, es war euphorisch für Newcastle, die jetzt damit auf 3 Punkte ranrücken an Forest. Aber für Nottingham ist es halt schon enttäuschend. Also noch Dritter mit 47 Punkten. Aber aus den letzten 4 Premier League-Spielen hat Nottingham 3 verloren. Das ist so viel wie in den vorherigen 16. Also du merkst, ne, da kippt die Form gerade so richtig ins Schlechte. Wir hatten ja gehofft, dass sie es schaffen, diese gute Form zu konservieren. Aber das schaffen sie anscheinend nicht. Und wenn du jetzt merkst, Newcastle kommt da unten nach mit aller Macht, die haben ab und zu auch schlechte Ergebnisse drin, aber die können dann auch einfach jeden schlagen am guten Tag. Bournemouth schiebt noch kräftig nach von unten. Noch ist der Drops nicht gelutscht.
Trotzdem möchte ich hier erwähnen, dass das ein richtig unterhaltsames Spiel war. Und das lag auch daran, dass Nottingham außerhalb dieser 11 Minuten, wo sie 4 Dinger kriegen, gut mitspielt. Am Ende geht das Spiel 4-3 aus. Sie machen noch 3 Tore. Am Ende muss Newcastle noch um den Sieg bangen, trotz dieser sensationellen Phase in der ersten Halbzeit. Also ganz, ganz runterschreiben würde ich sie nicht. Es war kein richtig schlechter Auswärtsauftritt. Aber so ein bisschen die Magie geht verloren. Also haben weiterhin den wenigsten Ballbesitz der Liga, spielen extrem geradlinig, schnell nach vorne, Standards. Das ist halt ein System. Ob das jetzt auf Dauer funktioniert, ich weiß es nicht. Und aktuell wirkt so, als würden sie ein bisschen einbrechen.
Die einzige Mannschaft der Premier League-Geschichte, die 1-0 führt und zur Halbzeit mit 3 Toren Unterschied zurückliegt. Also
stark.
Definitiv ein nicht so rühmlicher Wert für sie. Aber ja, also ich glaube, wir können uns echt gefasst machen auf ein richtig spannendes Saisonende. Wir haben da oben kleinere Mannschaften, größere Mannschaften mit Man City, die ja trotzdem auch verlieren. Nottingham, Newcastle betteln sich. Bournemouth kommt von unten nach. Chelsea verliert gerade auch den Faden. Vielleicht schafft es Villa. Oder Brighton. Du hast kurz vor der Sendung mir noch gesagt, hör mal, Brighton, auf die sollten wir auch noch ein Auge werfen, gewinnen hier 4-0 gegen Southampton. Aber schieben sich da auch immer mehr ran und sind auch mit 40 Punkten nur noch 4 Punkte hinter Newcastle. Und damit läuten wir mal ganz kurz die Ergebnisse dieses Spieltags ein. Leicester hat dort den Anfang gemacht und hat verloren gegen Brentford mit 0-4. Und da haben schon ganz früh tausende Zuschauer das Stadion verlassen. Das sah echt aus nach einem Massenexodus. Ich glaube, die Stimmung ist auch wirklich alles andere als gut bei ihnen. Und Van Nistelrooy hat da auch zunehmend weniger Antworten parat.
Massenexodus, habe ich nicht kommen sehen. Sehr stark. Ja, aber trifft's ganz gut. Also Leicester im Moment nicht richtig auf der Höhe, haben immer wieder so Spiele, wo sie einfach eingeschult werden. Und Van Nistelrooy macht nicht den souveränsten, besten Eindruck. Sie haben immer mal wieder so Ausrufezeichen zwischendrin, wo Vardy mal einen guten Tag hat, wo sie Punkte mitnehmen. Aber insgesamt scheint das aktuell einfach nicht zu reichen für Premier League Fußball.
Vielleicht reicht es trotzdem für diese Mannschaft. Manchester United. Die hatten ein Auswärtsspiel bei Everton gegen ihren alten Trainer David Moyes. David Moyes macht ja einen sehr guten Job, wir wissen es. Und Everton hat hier 2-0 geführt nach Toren von Beto und Doucouré nach 33 Minuten. Bei beiden Toren wurde kollektiv genappt in der United-Hintermannschaft. Aber sie kommen noch zurück, angeführt von einem starken Kapitän Bruno Fernandes. Schafft es United noch, das Spiel aus der Pleite in ein Unentschieden zu drehen? Fernandes mit dem direkten Freistoß und Ugarte mit dem Volleytor nach 80 Minuten sichern zumindest einen Punkt.
Ja, sehr glücklich. Also ich fand es ganz cool. Amorim hat auch vor dem Spiel gesagt, ja, es ist so einfach. David Moyes macht im Moment einen besseren Job als ich. Und irgendwie sollte er recht behalten, weil auch in dem Spiel ist es das Heimteam, was besser, koordinierter, abgestimmter wirkt, gehen verdient 2-0 in Führung. Und am Ende ist es das Einzige, was United hier einen Punkt beschert, individuelle Klasse. Die Abschlüsse sind richtig gut. Bruno Fernandes wird gesucht ohne Ende in der Schlussphase. Zieht wirklich alles an sich und trifft viele gute Entscheidungen. Natürlich nicht alles perfekt, aber er ist der Grund, warum sie drinbleiben. Freistoßtor, viele entscheidende Schlüsselaktionen. Dann ist es ein zweiter richtig guter Abschluss von Ugarte. Wenn sie das nicht hätten, würde es noch schlimmer aussehen und kein gutes Weiterkommen, kein Fortschritt für Amorim zu sehen.
Man darf auch einfach nicht vergessen, Everton steht vor ihnen in der Tabelle mit einem Punkt. Also wenn die nachher wirklich vor denen landen, wäre das wirklich absoluter Wahnsinn. Bournemouth verliert zu Hause gegen die Wolves mit 1-0. Da trifft Mateusz Cunha einfach weiter. Der Mann gehört gerade definitiv zu den formstärksten Spielern der Liga. An dem war Arsenal ja auch interessiert, wie man hört. Haben sie auch nicht bekommen. Tottenham gewinnt gegen Ipswich auswärts mit 4:1 und schieben sich damit auch ein, zwei Plätze nach oben. Brighton schlägt Southampton auswärts mit 4:0 und knüpfen damit an ihren guten letzten Wochen an. West Ham gewinnt in Arsenal mit 1:0, wir hatten es hier bei uns ausführlich besprochen. Crystal Palace schlägt Fulham mit 2:0 und wir sehen, dass so diese ganzen Geheimfavoriten auf Europa damit alle verloren haben. Also zum Beispiel Chelsea, zum Beispiel Fulham, Bournemouth, das sind Mannschaften, die alle nicht punkten konnten. Villa schlägt Chelsea mit 2:1, Newcastle, Nottingham 4:3 und Sonntagabend dann noch Liverpool gegen Man City mit 2:0. Und wir kommen einmal zu deinem Spieler des Spieltags. Ich bin gespannt.
Ja, sehr gerne. Ich gehe zu deinem Team, dann musst du nicht den Unglaubwürdigen raushängen lassen und Asensio loben, ich mach's für dich. Auch als Nicht-Villa-Fan kann man anerkennen, dass der Mann eine Bereicherung ist für die Liga. Er macht richtig Spaß, durfte durchspielen, bekommt viel Vertrauen von Emery und gerade in der Kombination mit Rashford mit 2 Toren ist er mein Spieler des Spieltags. Ich habe aber auch ganz schnell noch eine Trainerentscheidung, einen taktischen Kniff der Woche. Und zwar habe ich den gesehen bei Chelsea. Wir haben es kurz gesagt, das war das erste Mal, wenigstens das mir aufgefallen ist, dass Rhys James aktiv in eine Sechserrolle hineingezogen wird. Und mir gefällt das. Also der ist so ein Viech, der ist so breit, der ist so physisch, der ist so gut. Und dadurch, dass du ihn eben ins Zentrum ziehst auf die Sechs, nimmst du ihn bei seiner Verletzungsanfälligkeit eben auch diese Hochtempo-Duelle auf der Seite weg. Wenn er rechts verteidigt, finde ich es immer ein bisschen schwierig, wenn er in ganz hohes Tempo gehen muss. Und Gusto macht es da einfach besser. Und die Lösung, gerade wenn vorne viele fehlen, das konsequent einen nach vorne zu schieben und ihn auf die Sechs zu stellen, dass er zusammen mit Caicedo abräumt, finde ich eigentlich eine ziemlich, ziemlich smarte Idee, hat mir gefallen.
Ja, hat mich auch überrascht, aber kann vielleicht eine Lösung sein, hat jetzt hier nicht so ideal funktioniert am Ende, aber kann spannend für die Zukunft sein. Mein Spieler des Spieltags ist Lewis Hall von Newcastle, sehr der schön, hier auch einen Assist hatte im Spiel gegen Nottingham Forest. Und ich glaube, das war für mich eine der besten Performances von einem Linksverteidiger diese Premier League-Saison. Also was der Mann da abgerissen hat, defensiv wie offensiv, ultra gefährlich mit seinen Läufen auf links. Starker linker Fuß, der bringt da gute Bälle rein und defensiv auch solide, was man auch in modernen Zeiten, finde ich, nie vergessen darf, Richtung Ian Madsen auch mal gesprochen. Defensiv müssen Verteidiger nach wie vor solide sein. Das war ja definitiv für mich der herausragende Mann.
Fair, also auch gerade dieses Duo mit Gordon macht Laune. Also Hall und Livramento, ich glaube, ich habe sie vor der Saison mal als Player to Watch genannt, aber werten wir am Ende aus.
Ich bin gespannt. Ich habe auch letztens mal daran gedacht, ob wir das hoffentlich irgendwo aufgeschrieben haben oder ob wir das wieder demnächst raussuchen müssen alles. Aber ja, ich bin echt gespannt, weil ich denke da jetzt mittlerweile immer häufiger dran. So traurig ist mein Leben geworden, dass ich an unsere Predictions denke von vor der Saison und wer da wohl die Nase vorn hat. Also ich bete da wirklich jeden Tag darum, dass ich das am Ende sein werde. Und ja, Leute, Wahlkampf ist vorbei. Jetzt können wir uns wieder auf die wirklich wichtigen Dinge des Lebens konzentrieren. Wir haben die Premier League und wir haben auch eine englische Woche vor uns, wo es sehr spannende Partien gibt. Zum Beispiel Tottenham gegen Man City, Liverpool gegen Newcastle, Nottingham gegen Arsenal. Also Mann, was da wieder auf uns zukommt. Hat mir trotzdem heute riesigen Spaß gemacht. Und wenn ihr dieses Format feiert und es supportet, dann bekennt jetzt mal Farbe. Unterstützt uns bei PayPal finanziell. Den Link dafür gibt es immer noch in der Folgenbeschreibung, das wird langsam weniger, das darf es aber nicht werden. Ich verspreche euch, dass der Hörgenuss ein ganz anderer wird, wenn man uns hier supportet hat, weil man weiß, dass man selber sich am Podcast beteiligt und das quasi nicht schwarz hört. Dann natürlich folgt uns überall, wo ihr das könnt. Auf der Podcast-Abspielplattform gibt uns dort auch einen Like oder eine gute Bewertung. Und auch bei Instagram unter Radio England FM. Da gibt es ab sofort die besten Ausschnitte aus den Podcasts. Also bis die nächsten Tage, Leute. Bleibt gerade, macht's gut.
Bis dann. Ciao, ciao.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.